Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Das war der Vers, den ich predigte, mit aufgehört habe, vor 4 Wochen aus dem Jakobusbrief, der Vers 12. Glückselig der Mensch, der die Versuchung erduldet. Oder man könnte auch sagen, wohl dem, der die Versuchung erduldet. Glücklich zu preisen ist der Mensch, der in der Versuchung ausharrt. Warum ist der Mensch glücklich zu preisen? Weil auf ihn wartet der Siegeskranz vom Leben. Wir haben das auch angeschaut, Vers 4 hat das schon angetönt. Und nachher eben im Vers 12, der Siegeskranz, die Vollendung, die noch aussteht. Die Vollendung, wo wir darauf warten. Und so ist der Vers 12 ein bisschen wie die Zusammenfassung und der Abschluss von der letzten Predigt, anfangs von der Sommerferien, vor 4 Wochen. Freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Das ist der Vers 2, der vielleicht einigen von euch ein bisschen nachgegangen ist. Wir haben es letzten Sonntag auch wieder kurz davor gehabt, in der Predigt von Ueli. Warum sollen wir uns freuen? Weil in der Anfechtung kann sich unser Glaube bewähren. Und der bewährte Glaube bringt Geduld hervor, Ausharren hervor. Und der wird zum Vollkommenen führen, wo man darauf wartet. Und wenn man anschaut, was ist denn das Vollkommene? Das Vollkommene, die Vollendung von unserem Glauben. Kein Leid und kein Tod mehr. Keine Versuchung und keine Sünde mehr. Ein Körper, der nicht mehr am Verfall preisgegeben ist, sondern ein neuer, ein Herrlichkeitslieb, wie den Jesus bereits bekommen hat. Und vielleicht das Beste, eine Ewigkeit in der Gegenwart vom lebendigen Gott, vom lebensspendenden Gott. Und darum auch ewiges Leben, weil wir Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott werden haben. Das ist die Vollendung, die Vervollkommnung, die noch bevorsteht. Aber Jakobus hat mit dem Vers 12 das Thema von den Versuchungen, von den Anfechtungen nicht abgeschlossen. Es war so ein Zwischenhöhepunkt und er setzt mit dem an zu einem zweiten Teil von dem Thema Versuchungen. Und er geht mehr so in die Frage, woher kommen denn Versuchungen? Wer ist denn die Schuld, wenn wir in Versuchung fallen und in der Versuchung fallen? Darum auch das Thema heute auf dem Weg zur Sünde. Versuchungen sind oft leider auch ein Weg zur Sünde. Wie kommt es eigentlich, dass wir versucht werden? Wer ist eigentlich die Schuld, wenn wir versucht werden? Ist das nicht vielleicht Gottes Schuld, dass er uns zu wenig bewahrt hat? Dass er uns in eine Versuchung geführt hat, die unsere Kräfte überstiegen hat? Jakobus steigt mit einer sehr klaren Antwort ein, im Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemanden. Jakobus sagt, kommt gar nicht erst auf die Idee, dass es Gott ist, der euch versucht. Oder der die Schuld ist, wenn ihr in der Versuchung nicht bestehen könnt. Weil Gott selber wörtlich ist unversuchbar zum Bösen. Weil Gott keine Bosheit in sich hat, kann man ihn gar nicht zum Bösen versuchen. Und weil er nicht zum Bösen versucht werden kann, kann Gott wiederum uns nicht zum Bösen versuchen. Es scheint so, als würde Jakobus das menschliche Herz sehr gut kennen. Wenn wir ehrlich sind, dann ist es doch so, wir suchen sehr oft einen Schuldigen. Entschuldigen für das, was nicht gelingt in unserem Leben. Wir sind nicht gern selber die Schuld. Es ist immer schön, wenn der andere die Schuld ist. Der Ehepartner, das Kind, die Eltern, der Lehrer oder eben vielleicht Gott. Und wenn wir mal in die Bibel schauen, dann ist es gar nicht so ein abwegiger Gedanke, dass Gott die Schuld ist, wenn wir fallen in der Versuchung. Ich meine, da haben wir zum Beispiel das Vater Unser, wo wir beten und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, er hört dann Gottes Gebet nicht, wenn wir wieder in Versuchung geraten. Oder wir lesen im Korintherbrief die wertvolle Zusage, die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu, er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfungen geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Also ist doch die Frage irgendwo berechtigt, ja, dann ist es doch Gottes Schuld, wenn wir eben doch in Versuchung fallen und unsere Kräfte übersteigt. Wenn wir in der Versuchung in Sünde geraten. Jakobus sagt nein. Nein, es ist nicht Gottes Schuld. In Gott ist keine Bosheit, er kann nicht zum Bösen versucht werden und darum versucht er uns auch nicht zum Bösen. Ja, wem seine Schuld ist es denn? Wir kommen nachher noch auf die Frage. Aber ich möchte zuerst noch klären, was ist denn Gottes Rolle in der Versuchung? Weil wir können sie nicht ganz von der Hand weisen, Gott hat eine Rolle, wenn es um das Thema Versuchung geht. Im Vaterunser haben wir gesehen, wir beten darum, dass Gott uns nicht in Versuchung führen möge. Und es ist Gott, der uns in Versuchung führt. Wir sehen das bei Jesus. Wo Jesus in die Wüste geführt wird vom Heiligen Geist, dass er versucht wird. In Matthäus 4, Vers 1. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Gott führt seinen Sohn durch den Heiligen Geist in die Wüste mit dem Ziel, dass er dort versucht wird. Gott führt Menschen in die Versuchung. Das ist theologisch korrekt. Aber es ist nicht Gott, wo Jesus versucht hat. Es ist Satan gsi, wo Jesus versucht hat, damit er dort vom Teufel versucht werden sollte. Wir haben in der letzten Predigt gesehen, Verse 3 und 4, Anfechtungen, Versuchungen sind ein Prüfungsmittel. Ein Prüfungsmittel für unseren Glauben. Gott führt uns in Versuchungen hinein, damit unser Glaube geprüft wird und sich dort bewähren kann, dass er besteht. Das ist der Fokus, wenn Gott unsere Prüfungen führt, dass wir bestehen. Und er macht nicht eine extra harte Prüfung, damit er ein 1 oder ein 2 geben kann, sondern er führt unsere Prüfungen, wo wir bestehen können. Und da kommt die Zusage aus dem Korintherbrief, 1. Korinther 10, 13. Er schenkt Versuchungen, wo wir Kraft haben dazu, um zu bestehen. Wenn ihr euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Das ist der Fokus, den Gott hat. Er führt uns sehr wohl in Versuchungen. Der versucht ist, der Verführer, ist Satan. Aber Gott zeigt uns einen Weg daraus heraus. 1. Jakobus 1, Vers 5. Wem es an Weisheit mangelt, der soll um Weisheit beten. Gott möchte uns einen Weg aufzeigen daraus heraus. Das ist der Fokus von Gott. Prüfungen, damit sich der Glaube bewähren kann. Zum positiven Ziel soll es kommen. Und im Gegensatz dazu haben wir Satan, der ein ganz anderes Ziel hat. Er will uns unterwerfen. Er will uns zerstören. Er will uns versuchen, damit wir versägen. Zuerst lockt er uns. Und wenn wir nachher versagt haben, drückt er uns an den Boden. Das ist ein ganz anderer Fokus. Gott schenkt Versuchungen, damit wir bestehen können und sich der Glaube bewährt. Und Satan versucht uns, um uns nachher an den Boden zu drücken. Dass es uns nicht gut geht. Manche probieren, den Unterschied in der Sprache zum Ausdruck zu bringen. Dass sie, wenn Gott unsere Versuchung führt, dass sie von Anfechtungen oder von Prüfungen reden. Und wenn Satan ist, der uns versucht, dann reden wir von Versuchungen. Mag eine sinnvolle Unterscheidung sein, das Problem ist, im Griechischen gibt es die Unterscheidung nicht. Es ist das gleiche Wort oder der gleiche Wortstamm, der immer gebraucht wird. Ob es die Versuchung ist, wo Gott uns reinführt, ob uns Satan versucht oder aus dem Aspekt, wie wir es erleben, Anfechtung, Prüfung oder Versuchung kommt eigentlich nicht darauf an. Aber was darauf ankommt, ist der Fokus. Und das ist das Erste, was mir wichtig ist, dass wir das mitnehmen. Gott hat einen positiven Fokus. Er führt diese Versuchungen, damit wir bestehen und nicht, dass wir versägen. Und er gibt uns einen Weg, er zeigt uns einen Weg, wie dass wir nicht versägen. Und Satan hat den Fokus, er will uns ins Versägen fallen lassen. Er will, dass es zur Sünde kommt letztendlich. Es geht also um die Zielabsicht, die dahinter steht. Gut, können wir jetzt sagen, in dem Fall ist nicht Gott schuld, dann ist ja Satan schuld. Er ist ja der, der will, dass ich versäge. Und was sagt Jakobus da dazu? Nein. Vers 14. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Ein Mensch kann nur darum versucht werden, weil er die Begierde in sich hat. Und die Begierde ist es, die ihn lockt, fortzieht, ködert. Er braucht eine Sprache, eine Fischersprache, Ausdrücke, die aus der Fischerei kommen. Unsere Begierde lockt uns. Es ist so wie ein richtig dicker, saftiger, fetter Wurm, der an den Angeln hängt und uns ködert. Also wenn ihr ein Fisch wäret, dann würdet ihr verstehen, wie verlockend das ist. Und so ködert uns Begierde. Sie zieht uns. Sie kann uns fortlocken, sie kann uns fortreissen. So funktioniert Begierde. Und jeder Mensch hat die in sich. Zum Wort Begierde finden wir folgende Erklärung oder Definition. Sie ist das aktive und persönliche Verlangen oder Begehren, welches vom kranken Zustand unserer Seele verursacht wird. Die Begierde ist in uns drin. Sie ist ein Folge vom Sündenfall. Oder hat zum Sündenfall geführt und ist seitdem in jedem Mensch drin. Dem kranken Zustand unserer Seele. Das ist Begierde, die in uns drin ist. Das Trachten von unserem Herz. Es ist also nicht einfach nur auf Sexualität bezogen, dort reden wir oft von Begierden, sondern es ist unser grundsätzliches Trachten von unserem Herz in allen möglichen Bereichen. Spannend ist aber, dass der Jakobus Begierde noch nicht als Sünde bezeichnet. Man sieht das nachher im Vers 15. Begierde führt erst zur Sünde. Also Begierde ist nicht an sich sündig, obwohl sie bös ist, obwohl sie negativ ist und uns wegzieht. Wir wollen also die Frage, wer ist schuld, wenn wir in Versuchung fallen, ganz klar beantworten mit ich. Es ist meine Begierde, die mich wegzieht, weglockt und in die Sünde führt. Ich bin schuld. Es ist meine Verantwortung, die ich nicht abschieben kann. Und wenn wir Verse 14 und 15 genauer anschauen, dann erklärt uns der Jakobus ein bisschen näher, wie denn das Prinzip von Begierde, Versuchung und Sünde eigentlich genau funktioniert. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Ich möchte vier Schritte anschauen, vier Schritte auf dem Weg zur Sünde. Wie funktioniert das? Das, was der Jakobus da erklärt. Am Anfang steht eben die Begierde vom Mensch. Ist das, was wir schon im Sündenfall sehen. Sünde fängt immer mit der Begierde an. Wenn wir am Anfang lesen, im dritten Kapitel der Bibel, ist genau das, was dort zum Zug kommt. 1. Mose 3, Vers 6, der erste Teil. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Das ist Begierde. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und eine Lust für die Augen war. Sie hat die Frucht vom Baum angefangen begehren. Dass er gut zur Einsicht war. Sie hat sich einen Gewinn daraus versprochen. Ihre Begierde hat sie geködert und hat ihr aufgezeigt, was da alles Gutes daraus entstehen könnte. Es ist etwas Feines zum Essen. Und wenn ich die Frucht esse, dann wird Erkenntnis, Einsicht daraus entstehen. Aber es ist noch nicht zur Sünde gekommen in diesem Moment. Sie hätte sich noch entscheiden können, ich will oder ich will nicht. Ich mache es oder ich mache es nicht. Begierde ist immer auf ein böses Ziel ausgerichtet, aber es ist noch nicht umgesetzt worden. Man könnte sich noch dagegen entscheiden. Das Problem ist, das, was wir hier lesen von Adam und Eva, ist bereits relativ weit vorgeschritten. Wenn wir genau anschauen, dann sehen wir, sie sind bereits im Schritt 2. Sie sind bereits geködert. Es ist nicht am Anfang, sondern es ist bereits mit drin. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Sie nimmt uns ins Schlepptau. Sie zieht uns in Richtung von der Sünde. Vielleicht habt ihr schon mal von der Salamitaktik vom Teufel gehört. Und mir scheint das ein gutes Beispiel zu sein, um ein bisschen zu erklären, wie das Zusammenspiel von Versuchung oder von dem, wo Satan Anreiz gibt und von unserer Begierde funktioniert. Ich möchte das mal an einem Beispiel erklären. Angenommen, ich habe mir vorgenommen, weniger Süßes zu essen. Und jetzt muss ich in Migros gehen. Und die Städtchen kennen, die wissen, wenn ich von daher in die Migros gehe, dann führt der Weg so halbwegs an der Cella vorbei. Und dort gibt es Gelati, feine Eisbecher. Hat Jonas bereits eingeführt und ihm gezeigt, wo Cella ist. Das muss man wissen als Altstädter. Und ich muss noch in die Migros und ich sage mir, ich gehe in die Migros, aber nicht in die Cella. Also Cella respektive das Gelati als Symbol jetzt mal für die Sünde. Nicht grundsätzlich, einfach für das Beispiel. Und jetzt ist es so, wenn Satan mich verlockt und sagt, komm, so ein Gelati, nur ein kleines, das ist kein Problem, dann könnte ich wahrscheinlich standhaft bleiben und sagen, nein, ich habe gesagt, kein Gelati. Aber jetzt kommt die Salamitaktik. Und Begierden ist ja da, wo auf das Gelati spät. Und jetzt geht es Scheibli um Scheibli vorwärts. Kennt wahrscheinlich jeder von euch. Ich mache mich auf den Weg, laufe da los und plötzlich, warum eigentlich nicht den Weg durch Städtli durch? Ich muss ja nicht unbedingt oben beim Kreisel durch. Ich könnte ja gerade durch Städtli. Es geht ja nicht in der Cella vorbei. Gehen wir dort durch. Und wenn ich so beim Rathaus ankomme, warum denn eigentlich nicht bei der Cella vorbeilaufen? Das ist doch keine Sünde. Also hey, das tut mir sogar gut, noch einen Umweg laufen, noch ein bisschen mehr Kalorien verbrennen. Komm, wir laufen doch an der Cella vorbei. Solange ich kein Gelati esse, ist gut. Und wenn ich dort auf und abbiege, ich schaue nur mal, was es für neue Glassesorten da hat. Ändert ihr tagtäglich, oder? Mal schauen, was gibt es für neue Sorten? Was ist denn so? Wer arbeitet heute? Wer bedient heute? Und wenn ich dort so am Schauen bin, komm, ich sitze einfach ein bisschen an. Ich geniesse aber nur die Atmosphäre, schaue ein bisschen, wie die anderen Gelati essen. Aber selber esse ich natürlich nicht. Komm, wenn ich schon da hocke, ich bestelle mir doch etwas zu trinken. Ist doch kein Problem. Zuckerfrei natürlich, irgendetwas. Und wenn ich so da hocke, komm, so eine kleine Kugel Gelati geniesse ich doch noch. Einfach ohne Rahmen natürlich, kein Streusel und nichts drauf. Und wir wissen, was endet. Beim Spezialbecher. Und das ist die Salamitaktik vom Teufel. Oder vielleicht auch von unserer Begierde, die uns immer näher und näher anzieht. Sie ködert uns. Und wenn wir die ersten zwei, drei Salami-Rädchen gegessen haben, dann ist es meistens unaufhaltbar. Dann endet es dort, wo es eigentlich nicht enden durfte. Und das ist das, was bei Adam und Eva da bereits am Passieren ist. Wenn wir nämlich da lesen im Vers 6, und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Die Frau sah. Ja, warum hat sie das gesehen? Sie ist schon bereits bei dem Baum gestanden. Ein Baum in dem ganzen Garten, wo sie nicht davon dürfen essen, warum müssen sie sich genau dort aufhalten? Ja, sie sind auf dem Weg in die Migros abgebogen bei dem Baum vorbei. Sie sind bereits auf diese Salamitaktik reingefallen. Begierde hat bereits Besitz von ihnen ergriffen und sie sind auf dem Weg dazu. Und es passiert das, was unausweichlich ist. Auch wenn es natürlich Satan ist, der in diesen Momenten genau weiss, wie er uns locken muss, was für Anreize dass er uns geben muss, es ist unsere Entscheidung, dass wir darauf einsteigen. Respektive es ist unsere Begierde, die uns zieht und lockt. Und das führt zum dritten Schritt. Die Begierde gebärt die Sünde. 1. Mose 3, 6, der zweite Teil. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Es führt zur Sünde. Und der Jakobus braucht da eine spannende Beschreibung. Er nutzt die Sprache von Gebären. Im Vers 15. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Und es zeigt auf, dass das oft eine Zeitspanne dazwischen ist. Die Begierde empfängt, ja von wem empfängt sie? Da kommt irgendein Anreiz von außen, von Satan. Sie empfängt, wir beißen an und dann kommt es zu einer Schwangerschaft. Der ganze Weg, den ich führen im Städtli unterwegs bin und dann den Abzweiger zur Cella mache, da bin ich bereits schwanger mit der Versuchung. Und es kommt zur Geburt vor Sünde, wenn ich meinen Eisbecher bestelle. So wie es vom Moment der Empfängnis her eine Geburt absehbar ist, ist das auch bei der Versuchung. Sobald wir bei der Begierde mal angebissen haben, ist die Sünde irgendwo durch absehbar. Ist eine logische Folge. Und so kommt es zum vierten Schritt, wo eigentlich bereits die Folge nachher ist vor Sünde. Die Sünde bringt den Tod hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Und wir müssen uns das mal bewusst machen. Das, was uns vorher so gelockt hat, so attraktiv ausgesehen, so gewinnbringend, lebensspendend, erfreulich. Die Sünde aber bringt den Tod hervor. Das, was uns irgendwo einen Gewinn versprochen hat, bleibt im besten Fall ein kurzwilliger Gewinn und führt zum Tod. Verderben. Das Negative, das ist gar kein Leben. Das ist gar nichts Schönes, ist gar nicht erstrebenswert. Und trotzdem gehen so viele Menschen, so viele Christen, auch ich, immer wieder darauf hin. Immer wieder geben wir diesen Verlockungen von der Begierde nach. Begierde und Sünde sind sehr fruchtbar. Und trotzdem bringen sie kein Leben hervor. Und das Schlimme ist, wir sind selber daran schuld. Der Adolf Schlatter, bekannter Theologe, hat gesagt, Begierde, Sünde, Tod. Das ist die Reihe von Wirkungen, die wir selbst hervorbringen. Und darum bekräftigt der Jakobus im Vers 16 und 17 nochmal ganz klar, es liegt nicht an Gott. Irret euch nicht, meine geliebten Brüder und Schwestern. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Wechselschatten. Jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben. Das heisst von Gott her, aus dem Himmel. Vielleicht einen kleinen Gedankenanstoß, wenn wir das mal zu Ende denken. Alles Gute, was auf dieser Welt passiert, kommt letztendlich von Gott. Niemand von uns kann etwas Gutes hervorbringen. Es kommt von Gott. Woher kommt denn alles andere, was nicht gut ist? Das ist die Frage, die dann offen bleibt, die man irgendwo auch beantworten muss. Aber alles Gute kommt von ihm. Nicht jemand von uns. Das Böse kommt nicht von ihm. Somit auch die Versuchung nicht. Und dass wir fallen, das ist aus unserer eigenen Begierde herausgekommen. Und ich bin froh, dass der Jakobus nicht da einfach aufhört mit dem Abschnitt, dass er noch einen Vers anhängt. Wenn er da einfach hören würde, dann hätten wir einen relativ harten Spiegel vorgesetzt bekommen. Wo er uns mal wieder bewusst macht und zeigt, hey, es ist deine Begierde, die dich in Versuchung führt und die dich zur Sünde führt. Es ist nicht Gottes Problem. Gott schenkt nur Gutes. Punkt. Aber jetzt geht er noch einen Schritt weiter und er stößt mit dem eine Türe auf, die auch die Frage irgendwo beinhaltet, ja und jetzt, wie gehen wir denn mit dem um? Er zeigt ein Stück weit im Vers 18 nach einem Weg auf, wie können wir denn jetzt vorwärts gehen mit dem Problem von der Versuchung? Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Er hat uns geboren durch das Wort der Wahrheit. Wer oder was ist das Wort der Wahrheit? Wer ist das Wort? Wer ist die Wahrheit? Das ist Jesus Christus. Durch Jesus Christus hat er uns neu geboren. Und wir erinnern uns daran, der Jakobus schreibt an Judenchristen. Darum kann er sagen, durch das Wort der Wahrheit sind wir neu geboren worden. Ihr lieben Christen, erinnert euch daran, durch eure Hinwendung zu Jesus, wo ihr mal gesagt habt, ich will mit Jesus unterwegs sein, du sollst regieren in meinem Leben, sind wir neu geboren werden, geboren worden. Geboren zum Leben. Und man sieht auch ganz eine andere Geburt, als wir im Vers 15 gesehen haben. Durch das Wort der Wahrheit wird ein Mensch geboren zum Leben. Das ist wirklich das Leben. Währenddessen im Vers 15 sehen wir eine Geburt zur Sünde und dann zum Tod. Wirklich das Leben kann Gott schenken. Und er zeigt damit den Weg auf, wie wir aus dieser Versuchung rauskommen. Wie wir weg von dieser Todesspirale kommen, hin zu der Lebensspirale. Indem wir uns Jesus unterordnet, unser Leben ihm angeben und sagen, ich will dir nachfolgen. Durch Jesus werden wir geboren zu neuem Leben. Das ist doch das, was er Nikodemus gesagt hat, in dem Gespräch, das er mit ihm hatte. Du musst von neuem geboren werden. In der Nachfolge von Jesus Christus. Wie können wir also umgehen oder was für Hilfen haben wir in diesem Thema der Versuchung? Ich glaube, etwas vom Ersten ist, wir müssen uns mal eingestehen und wieder bewusst werden, hey, ich bin selber die Schuld. Ist meine Verantwortung. Wir drehen uns sehr schnell, oder vielleicht muss ich das auf mich beziehen, ich drehe mich sehr schnell im Selbstmitleid, ja, Gott hat mich halt so geschaffen, hat zulassen, dass ich so bin und das ist jetzt halt meine Schwäche. Ja, es ist deine Schwäche, es ist deine Begierde und es ist deine Verantwortung, es ist deine Schuld, sagt der Jakobus. Das eingestehen, ja, es ist meine Schuld, aber wir Christen leben aus der Vergebung. Wir können jederzeit zu Jesus kommen und das wieder anlegen und sagen, es tut mir leid, ich habe wieder versagt. Ich will nicht dieser Versuchung stattgeben. Ich will doch meinen Glauben bewähren lassen in der Versuchung. Ich darf um Vergebung bitten. Und wir dürfen wissen, Jesus versteht uns. Ich finde das eine wundervolle Zusage im Hebräer 4, Vers 15. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Jesus weiß, wie es uns geht, wenn man versucht wird. Er hat das durchgemacht. Und er weiß auch immer einen Weg, wie man der Versuchung bestehen kann. Er ist ohne Sünde geblieben. Und er möchte uns den Weg aufzeigen. Jakobus 1, Vers 5, wem es an Weisheit mangelt, der bitte um Weisheit. Und das ist ja der Fokus, den Gott hat. Er möchte uns unbeschadet durch die Versuchungen durchführen. Und darum auch nochmal 1. Korinther 10, 13, die Verheißung, die wir für uns in Anspruch nehmen darf. Vielleicht, wenn du jetzt im Moment, in den letzten Tagen, in so einer heftigen Versuchung, in einer Anfechtung drinsteckst. 1. Korinther 10, 13, Gott ist treu, und er wird dich auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die deine Kraft übersteigt. Wenn er deinen Glauben auf die Probe stellt, wird er dir auch einen Weg zeigen, auf dem du die Probe bestehen kannst. Und wir sind da wieder bei der Vertrauensfrage, wie vor 4 Wochen. Glauben wir das? Vertrauen wir darauf, dass uns Gott wirklich wird durchhelfen durch die Versuchungen? Ich bin überzeugt, ja. Das Problem ist, dass wir in den Versuchungen immer die Möglichkeit haben, zu entscheiden, ob ich den Begierden nachgeben oder ob ich den Weg finden, der das herausführt. Das ist die Entscheidungsmöglichkeit, die wir haben. Übrigens erst, seit wir uns Jesus zugewendet haben. Vor der Hinwendung zu Jesus haben wir nur die Möglichkeit, den Begierden nachzugeben, das möglichst weit rauszustüdeln. Erst durch Jesus ist die Neugeburt gekommen, die uns überhaupt die Option gibt, nein, ich will bestehen. Mein Glaube soll sich dafür bewähren. Die Möglichkeit haben wir erst durch Jesus. Er will uns nicht über unsere Kraft versuchen und er zeigt uns einen Weg durch die Versuchung durch. Und als letztes vielleicht noch ein Gedankenanstoss, der aber noch mal eine grosse Tür auftut, ist Römer 12, Vers 2. Ein ganz spannender Vers. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Mit Jesus ist es möglich, dass unser Sinn erneuert wird. Das betrifft auch unsere Begierden. Da kann eine Erneuerung stattfinden. Wir sind nicht das Leben lang einfach dem gleichen Stand von dieser Begierden unterworfen, wie wir sie jeher kennen. Jesus kann uns verändern. Unser ganzer Sinn kann er verändern, unser Trachten. Da ist Veränderung möglich. Werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Gott will uns dorthin verwandeln, dass wir klar sehen, was ist denn das, was Gott gefällt, was ist das, was Gott nicht gefällt. Das noch als weiterer mutmachender Punkt, Veränderung ist möglich. Wir sind nicht einfach immer dieser Begierde vorweg ausgeliefert. Ich glaube, wir brauchen immer wieder mal die klaren Worte von Jakobus, die uns herausfordern. Die uns wieder mal klar sagen, hey, es ist nicht Gott die Schuld. Auf Satan geht er schon gar nicht erst ein, sondern er sagt, hey, es ist deine Begierde. Es ist deine Begierde, die dich immer wieder in Versuchung führt. Und wenn die Begierde die Versuchung zulässt, oder wenn wir die Versuchung zulässt, dann kommt es zur Sünde. Er rüttelt uns auf, dass wir uns nicht länger im Selbstmitleid wälzen. Aber ich bin so ein Armen und ich bin dem einfach unterworfen und weiss nicht was. Sagt er, nein, steh dazu, es ist deine Begierde, es ist deine Schuld. Und er zeigt einen Weg auf, wie wir daraus rauskommen können. Und er fordert uns mit dem eigentlich auf und sagt, hey, nehmen wir unsere Verantwortung auch wahr. Nehmen wir die Möglichkeiten wahr, die wir haben und legen das bei Gott ab. Wir können unsere Schuld bei Gott ablegen. Wir können wieder reingewaschen werden. Wir können ihn um Hilfe und Bewahrung und Kraft bitten. Und ich möchte herausfordern, dass wir das als nächstes auch miteinander machen. Ich möchte das erstes beten und da drin auch ein Schuldbekenntnis gegenüber Gott machen. Einfach pauschal für uns alle, wo wir drin einstimmen können, wenn wir sagen, ja, ich will bekennen, dass ich mich immer wieder verführen lasse von meiner Begierde. Und das Gott anlegen und die Vergebung dafür in Empfang nehmen. Wir werden nachher auch ein Lied zusammen singen. Mit jedem Atemzug, wo uns vor Augen führen soll, Jesus ist für das gestorben. Wegen unserer Begierde, dass wir Vergebung haben. Und weil er gestorben ist, können wir aus seiner Kraft leben. Und ihm so wie eine Antwort geben und sagen, ja, ich will neu aus dieser Kraft, die du mir zur Verfügung stellst, leben und vorwärts gehen. Und vielleicht gibt es auch der eine oder andere, der sagt, ich möchte mit jemandem zusammen beten. Oder ich möchte mit jemandem zusammen über die Begierden oder ein Thema reden, das für mich so schwierig ist. Auch heute werden die Leute vom Gebetsdienst hinten wieder parat stehen und darüber etwas beten können oder zusammen können darüber reden. Wir werden zusammen beten, nachher kann das Musikteam vorkommen und wir werden zusammen das Lied singen. Vater, ich danke dir für die ganz klaren Worte, die Jakobus da gefunden hat, die uns aufzeigen oder neu bewusst machen. Es ist unser Problem, es ist unsere Begierde, die uns oft in Schuld hineinführt, in Sünde hineinführt. Und wir wollen dir das bekennen, wo das es einfach immer wieder an uns hängt, wo wir uns von unserer Begierde verführen lassen. Und wir wollen dir sagen, dass es uns leid tut, wo wir ja, dem manchmal sogar leichtfertig oder willentlich nachgeben, weil wir unseren Gewinn davon versprechen. Und wenn dir die Schuld eingestehen und dich einfach bitten, dass du uns wieder reinmachst, dass du uns die Schuld wegnimmst, du hast es dreit am Kreuz auf Golgatha. Und ich bin so dankbar, dürfen wir Vergebung dafür in Anspruch nehmen, egal wie gross oder wie heftig dass die Verfehlungen sind, die wir oft auf uns nehmen. Und wir wollen dich auch bitten um die Kraft, die du verheißen hast, um die Wegweisung, dass du uns immer einen Weg zeigen willst, der aus diesen Versuchungen heraushilft. Darum wollen wir dich bitten um eine Klarheit, dass wir das sehen dürfen, dass du unseren Sinn, unser Denken anfangen zu verändern, immer mehr, dass wir wachsam sein und können verstehen, begreifen, wo ist es unsere Begierde, die uns wieder wegziehen will, dass wir auf dich schauen können und dass wir erleben, wie sich unser Glaube bewährt und die Geduld und das Ausharren bewirkt, was wir im ersten Teil vom Jakobusbrief sehen dürfen. Amen.